das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Die staatliche Rente sichern für den Lebensabend, das ist eines der zentralen Projekte der Bundesregierung. Sichern heißt aber auch, es wird sich viel ändern. Eine von der Koalition eingesetzte Kommission hat rund 30 Vorschläge erarbeitet. Erste Details wurden heute bekannt. Und damit weiter zu Nicole Konert in unserem Hauptstadtstudio. Nicole, die Kommission möchte an der Rente mit 63 rütteln. Was bedeutet das?
Naja, eigentlich war ja die Rente mit 63 für diejenigen gedacht, die besonders lange ins Rentensystem eingezahlt haben. 45 Beitragsjahre genannt wird da immer wieder der Dachdecker, der eben nicht bis zum hohen Alter auf dem Dach arbeiten kann und aus gesundheitlichen Gründen dann auch irgendwann gehen muss. Jetzt hat die Kommission also auch festgestellt, naja, sind sehr viele schon sehr früh in Rente gegangen, die auch nicht unbedingt aus gesundheitlichen Gründen aufhören mussten, denen es vielleicht finanziell auch ganz gut ging. Und jetzt ist die Empfehlung, dass man schon früher in Rente gehen kann, aus gesundheitlichen Gründen, wenn man nicht mehr kann, nach einer gesundheitlichen Prüfung. Alle anderen aber sollen weiterarbeiten.
Und was sind die Empfehlungen für das Renteneintrittsalter?
Ja, da ist die Empfehlung, dass nach 2031, also das Renteneintrittsalter erhöht werden soll, aber orientiert an der Lebenserwartung. Das heißt konkret, jetzt 30-Jährige, die eigentlich mit 67 in Rente gehen, müssten nach dem derzeitigen Regelung, die müssten dann mit 68 in Rente gehen. Aber das alles wird eben immer wieder überprüft, auch die Lebenserwartung. Warum macht man das? Man hat festgestellt, dass eben auch solche Ereignisse wie Pandemien, also die Corona-Pandemie, durchaus auch Auswirkungen hat auf die Lebenserwartung. Und deswegen möchte man immer wieder überprüfen, kann also bedeuten, dass man auch wieder früher in Rente gehen kann.
Neu ist, dass Rentenbeiträge künftig am Kapitalmarkt angelegt werden sollen. Wie sehen denn diese Vorschläge aus?
Ja, auch das ist eine Neuempfehlung der Rentenkommission, dass man eben eine zusätzliche kapitalgedeckte Rente vorsieht, also zusätzliche Beiträge, die eben in den Kapitalmarkt zu den jetzigen Beiträgen in den Kapitalmarkt investiert werden soll, in einem staatlichen Fonds. Also der Staat soll sich darum kümmern, diese zusätzlichen Beiträge sollen hälftig getragen werden von den Arbeitgebern und von den Arbeitnehmern. Das ist eben der Plan, auch für diejenigen, die sich vielleicht eben keine Zusatzrente leisten können, keine private Absicherung. Das könnte aber auch bedeuten, dass womöglich die Beitragssätze steigen könnten.
Es scheint ja bei den Vorschlägen innerhalb dieser Kommission viel Einigkeit zu geben. Heißt das, dass das jetzt so umgesetzt wird?
Nee, das heißt es auf jeden Fall nicht, sondern im Moment ist nur der Plan, die Rentenkommission wird die Empfehlung am Dienstag dem Kanzler und der Bundesarbeitsministerin übergeben. Ja, und dann wird die Regierung darüber beraten, was man davon umsetzt, wie man es umsetzt. Das heißt, wir werden noch sehr viele Diskussionen darüber erleben. Aber 1:1, dass das umgesetzt wird, so ist im Moment, das ist im Moment noch nicht absehbar.
Danke für diese Informationen. Die Einordnung Nicole Konert nach Berlin. Die eine strahlt, der andere lächelt eher etwas gequält. Heute Nachmittag hat der Parteitag der Linken in Potsdam ein neues Vorsitzenden-Duo gewählt. Ines Schwertner wurde mit knapp 86% im Amt bestätigt. Der Neue an ihrer Seite, Luigi Pantisano, erhielt gerade mal 53,3%. Eine knappe Angelegenheit. Woran lag's? Darüber spreche ich gleich mit Luigi Pantisano. Zunächst fasst Claudia Buckenmeier diesen Tag zusammen.
Auf Luigi Pantisano entfielen 287 Stimmen, das sind 53,34%.
Ein bitteres Ergebnis für den Neuen. Ines Schwertner versucht zu trösten. Sie wurde mit 85,7% im Amt bestätigt. Luigi Pantisano ohne Gegenkandidat, nur knapp an einer Niederlage vorbeigeschrammt. Seine Nähe zur Welt der Arbeiter reichte offenbar nicht, um die Partei zu überzeugen.
Ich bin Sohn einer italienischen Arbeiterfamilie. Meine Eltern haben ihr Leben lang hart gearbeitet, damit ihre Kinder es einmal besser haben. Ich bin dieses Kind. Ein anderes, mein Bruder, steht dort. Von ihnen habe ich das Kämpfen gelernt.
Seit 2017 ist Pantisano in der Linken. Er ist stolz darauf, es vom Lehrling als Bauzeichner zum studierten Architekten geschafft zu haben. Er engagiert sich gegen Rassismus, provoziert mit Aktionen wie hier, als er zum organisierten Schwarzfahren aufrief. 2020 kandidiert er als Oberbürgermeister von Konstanz und muss sich knapp geschlagen geben. Seit 2025 nun Bundestagsabgeordneter. Für ihn als seinen Nachfolger hat sich vor allem auch Jan van Aken stark gemacht. Pantisano gilt als angriffslustig. Das kann selbst in der Linken Stimmen kosten. In einem Interview hatte Pantisano der CDU faschistische Politik vorgeworfen und sie so in die Nähe der AfD gerückt. Damit stößt er die Landesverbände im Osten vor den Kopf, die nach den Landtagswahlen womöglich mit der Union zusammenarbeiten müssen, wenn sie die AfD verhindern wollen.
Das eine sind Demokraten und das andere ist eine Partei, die die Demokratie abschaffen will. Und insofern kann ich nur sagen, es hat nichts mit der Lebensrealität in Sachsen-Anhalt zu tun.
Der Parteitag hat Pantisano die gelbe Karte gezeigt.
Luigi muss sich noch ein bisschen einarbeiten, aber ich habe da auch Hoffnung.
Er ist jetzt unser Vorsitzender und sich da vielleicht auch noch mal überlegen kann, in den Dialog treten kann mit Mitgliedern. Das würde ich mir hoffen und gucken kann, wie wir irgendwie gemeinsam eine Position erarbeiten.
Jan van Aken war eben ein ganz anderer Typ. Und man kann nicht denken, dass man solche Typen ersetzen kann.
Pantisano will auch mit seinem Draht zu Gewerkschaften punkten. Doch nicht wenige trauern noch dem Duo Schwertner van Aken hinterher. Das neue Team an der Spitze muss beweisen, dass es die Linke geeint halten kann, trotz parteiinterner Kontroversen.
Was waren also die Gründe für das schlechte Wahlergebnis? Darüber habe ich am Abend mit dem neuen Co-Vorsitzenden Luigi Pantisano folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Luigi Pantisano.
Guten Abend.
Sie wurden heute nur knapp zum Co-Vorsitzenden gewählt, mit gut 53%. Woran lag's? Wer hat da eine Rechnung mit Ihnen offen?
Ich bedanke mich erstmal bei allen Delegierten, die mich gewählt haben. Und für mich ist klar, ab Montag werde ich daran arbeiten, das Vertrauen aller Mitglieder mir zu erarbeiten. Und ich werde die Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit gehen, um die Arbeiterinnen und Arbeiter für die Linke zu gewinnen.
Aber welche Rolle spielt Ihre Aussage gestern in einem Interview, dass die CDU eine faschistische Politik mache und mit der AfD gleichzusetzen sei?
Für uns ist klar, wir machen keine AfD-Politik, egal mit wem. Und mir bereitet es große Sorgen, dass die CDU immer mehr mit der AfD kumpelt. Man sieht es am CDU Sachsen-Anhaltinischen Fraktionsvorsitzenden, der mit Siegmund der AfD in Pressekonferenzen lacht. Man sieht es am Ergebnis im EU-Parlament, dass die Faschisten mit den Stimmen der Konservativen Send-them-back-Rufe schreien im Parlament. Das erinnert mich an dunkle Zeiten deutscher Geschichte. Und die Frage stellt sich eher bei der CDU, ob sie bereit ist, eine andere Politik zu machen.
Aber bleiben Sie bei der Formulierung?
Mir geht es darum, dass die CDU ihr Verhältnis zur AfD klärt. Ob sie den Weg weitergeht, Politik der AfD zu übernehmen. Der Ball liegt ganz klar bei der CDU in dieser Frage, ob sie bereit ist zu verhindern, dass die Faschisten an die Macht kommen.
Aber es gibt noch eine andere Frage. Parteimitglieder Ihrer Partei aus dem Osten sind ziemlich sauer heute, weil im Herbst eben in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eine Zusammenarbeit mit der CDU anstehen könnte, wenn man eben die AfD verhindern will. Da war die Aussage nicht sachdienlich.
Ich werde am Montag als Parteivorsitzender alles dran setzen, dass wir als Partei einen großartigen Wahlkampf hinlegen in den Bundesländern, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Linke ein starkes Ergebnis hat. Ich werde ins Gespräch gehen mit den Genossinnen und Genossen fort und werde alles tun, um den Wahlkampf dort auch zu unterstützen.
Aber was machen Sie, wenn Sie gebraucht werden?
Sie meinen die AfD?
Ja, für eine Regierungsbildung, um die AfD zu verhindern.
Ich finde, die Frage, die sich stellt, ist jetzt, dass wir 4 Monate Zeit haben, zu kämpfen um jede Stimme, um die Herzen und die Köpfe der Menschen, um zu verhindern, dass die AfD überhaupt in die Situation kommt, dass sie regieren könnte. Wenn wir ein starkes linkes Ergebnis hinbekommen, dann wird sich diese Frage auch erst gar nicht stellen. Das ist mein Ziel, das ist das Ziel der Linken, viele, viele Wählerinnen und Wähler zu gewinnen.
Heute Abend wurde bekannt, die Rentenkommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, ist für eine gänzliche Abschaffung der Rente mit 63 und für ein höheres Renteneintrittsalter. Was sagen Sie?
Ich bin wütend, so wie viele andere Menschen im Land. Es kann doch nicht sein, dass wir noch länger arbeiten müssen, krank arbeiten müssen. Friedrich Merz hat bekommen, was er von seiner Rentenkommission bestellt hat. Wir werden jetzt gemeinsam mit den Menschen den Widerstand organisieren, ihn auf die Straße bringen. Wir sagen, es reicht.
Kommen wir zu einem Thema von Ihnen. Sie haben ja mehrfach angekündigt, Sie wollen die Arbeiter, Arbeiterinnen gewinnen. Warten die wirklich auf Sie? Viele wählen ja derzeit zum Beispiel die AfD.
Wir werden als Linke nun an die Werkstore gehen, in die Betriebe gehen, ins Gespräch mit den Beschäftigten. Und mit ihnen gemeinsam wollen wir uns organisieren. Wir wollen die Partei auch öffnen, dass mehr Arbeiterinnen und Arbeiter bei uns aktiv werden, damit wir gemeinsam die Wut, die auch viele haben, in unserer Partei sammeln und für Mitbestimmung für Beschäftigte kämpfen, für bessere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen. Und ganz klar sagen, diejenigen, die die Kosten tragen müssen für diese Krisen, sind die Reichen und Superreichen und nicht die Menschen, die arbeiten.
Ines Schwertner hat Ihren Vorgänger Jan van Aken als Fels in der Brandung gewürdigt. Wie würden Sie sich bezeichnen?
Ich würde sagen als Architekt, dass ich jemand bin, der mit ihr gemeinsam am Steinhaus gemeinsam mitarbeiten will.
Danke, Luigi Pantisano, für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Und zum Parteitag der Linken hat Kerstin Palzer aus unserem Hauptstadtstudio folgende Meinung.
Die Linke nutzt ihre Chance nicht. Sie könnte ihre ganze neue Kraft dafür nutzen, sich für Arbeiterinnen und Arbeiter einzusetzen, deren Industriearbeitsplätze nämlich gerade in ganz Deutschland in Gefahr sind. Stattdessen hat dieser Parteitag in all seinen Debatten mal wieder gezeigt, wie die Linke sich streitet, statt sich zu fokussieren. In quälenden Debatten hat man sich mit immer neuen Anträgen zum Nahostkonflikt beschäftigt. 126.000 Mitglieder, heißt es bei den Linken selbst, sind 126.000 verschiedene Meinungen. Die neuen Mitglieder sind jung, akademisch und eher westdeutsch. Sie verändern die Partei. Vielen von ihnen geht es um Außen- und Identitätspolitik. Politik aus dem Hörsaal statt Politik für das Werkstor. Das hat ziemlich wenig mit den Sorgen der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt zu tun. Da wird aber im September gewählt. Jetzt ist die neue Parteispitze gefragt. Und dass der neue Parteichef die CDU als quasi faschistisch bezeichnet hat, macht es nicht einfacher. Damit baut die Linke nämlich eine neue Brandmauer auf. Und das erschwert gerade in Ostdeutschland jede Debatte, ob man mit der Linken zusammenarbeiten kann. Für die CDU ist das der perfekte Beweis, dass die Linke eine unseriöse, teilweise extremistische Partei ist. Ein dummes Eigentor von links.
Die Meinung von Kerstin Palzer. Die Situation im Nahen Osten, sie ändert sich wirklich täglich. Die Straße von Hormus, die für den Ölhandel so wichtig ist, hat der Iran erneut gesperrt. Als Grund nannte Teheran die anhaltenden Gefechte zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon. Obwohl seit gestern ja eine Waffenruhe gilt. Ein Ende dieser Kämpfe war einer der zentralen Punkte in der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und Iran. Fragen wir nach bei Heiner Hoffmann in Kairo. Ja, die Lage im Libanon ist ja wirklich ein zentraler Punkt für die weiteren Verhandlungen. Kann es denn da eine Lösung geben?
Es gab zwei kleine Momente der Hoffnung. Gestern Nachmittag wurde eine Waffenruhe verkündet zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Die hielt aber tatsächlich nur wenige Minuten. Heute gab es wieder einen Medienbericht, dass die israelische Armee sich bereit erklärt habe, erstmal auf Angriffe zu verzichten. Sie sagt aber auch klar und deutlich, wenn die Hisbollah angreift, dann werden wir zurückschlagen. Und die israelische Regierung sagt, wir werden uns nicht aus dem Süden des Libanon zurückziehen. Es laufen auch im Libanon Verhandlungen, die finden statt zwischen der libanesischen Regierung und der israelischen Regierung, aber die zentrale Konfliktpartei, die Hisbollah, ist da gar nicht dabei. Das heißt, die Lage bleibt erstmal komplett verfahren.
Wir haben es gerade gesagt, die Straße von Hormus ist wieder zu. Was erhofft sich der Iran davon?
Der Iran will vor allem jetzt Druck aufbauen vor den Verhandlungen auf die USA und damit indirekt auch auf Israel und ganz klar machen, Libanon ist der zentrale Punkt. Ohne eine Lösung im Libanon wird es keinen Deal zwischen Iran und USA geben. Es zeigt sich aber auch, das iranische Regime hat gemerkt, die Straße von Hormuz ist das Hauptdruckmittel. Das haben sie in diesem Konflikt gelernt, das Regime, und dieses Druckmittel sind sie offenbar bereit, weiter einzusetzen.
Was bedeutet diese Entwicklung auch für die Gespräche zwischen den USA und Iran, die ja morgen stattfinden sollen?
Es zeigt, wie fragil diese Absichtserklärung ist, die ja am Freitag unterzeichnet wurde, die ja eigentlich auch eine Waffenruhe im Libanon vorsieht, die es bisher aber nicht gibt. Trotzdem sind beide Seiten auf dem Weg offenbar in die Schweiz. Das heißt, Verhandlungen könnten stattfinden. Sie werden aber ganz sicher nicht einfach werden.
Danke für die Einordnung, Heiner Hoffmann, nach Kairo. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Fast jede zweite Vogelart, die in Deutschland brütet, ist bedroht und steht auf der roten Liste. Die Flussseeschwalbe ist eine von ihnen. Sie rangiert unter stark gefährdet. Auf einem See in Brandenburg wurden deshalb Brutinseln verankert, um die Schwalbe dort wieder anzusiedeln. Andreas König hat mittendrin in der Nähe von Storkow in Brandenburg die Ornithologen beobachtet.
Die hat zum Beispiel nur 16 Gramm. Aber ist auch wesentlich kleiner. Fürs Protokoll, letztes Jahr haben wir nur 21 beringt, ne?
Wie viele junge Flussseeschwalben es wohl in diesem Jahr sind, das fragen sich der Ökologe Tim Funkenberg und Hartmut Haupt, Hobbyornithologe auf der Fahrt zu den künstlichen Brutinseln. Vier davon wurden auf dem großen Selchower See verankert, damit die bedrohten Vögel sich darauf niederlassen können.
Hartmut, das sind die Ringe, ne?
Jedes Küken auf den Brutinseln soll einen davon ans Bein bekommen, mit einer Nummer und einer Ortsmarke.
In späteren Auswertungen kann man eben mal gucken, wo sind Ansiedlungsentfernungen von den Vögeln. Kamen die hier wieder her? Wie alt sind die geworden? Wo sind sie hingezogen? Südafrika oder Namibia oder je nachdem.
Das Boot nähert sich der ersten Brutinsel. Die Seeschwalbeneltern flattern auf, beobachten argwöhnisch das Geschehen. Die Küken werden zuerst eingesammelt. Alles soll schnell gehen, damit die Vögel nicht länger als nötig gestört werden. Dann bekommen sie von Hartmut Haupt einen Ring. Er macht das bereits seit mehr als 50 Jahren und sieht auch auf den ersten Blick, wie alt die Küken sind.
Ein etwas größerer, 7 Tage alt.
Tim Funkenberg wiegt dann die kleinen Seeschwalben.
81 Gramm.
Er arbeitet für die Heinz-Sielmann-Stiftung und betreut das Brutinselprojekt, mit dem seit 3 Jahren versucht wird, die stark bedrohten Flussseeschwalben in Brandenburg wieder anzusiedeln. Auf der nächsten Brutinsel sind zum Großteil die Küken von Lachmöwen. Die sind etwas größer und eines von ihnen macht sich vor Schreck gleich auf und davon.
Shit, einer ist schon rüber.
Bei den Lachmöwen müssen wir aufpassen, die ist schon innen weg.
Ja,
fangt die mal ein.
Von den Möweneltern aus der Luft verfolgt, beginnt die Rettungsaktion. Gar nicht so leicht, den flinken Vogel einzufangen. Mit Hartmuts Erfahrung gelingt es am Ende.
Hast du sie?
Ja.
Super, Hartmut, super. Ja. Perfekt.
Schon klitschig nass, aber. Erschöpft sitzt die kleine Möwe in der Kiste auf dem Weg zurück in ihr Nest. Nach 3 Stunden Beringen, Wiegen und Zählen lautet das Ergebnis 60 bis 70 Seeschwalbenküken und 33 Brutpaare. Zufrieden, dass sich die Flussseeschwalben hier offenbar wohlfühlen, kehren die beiden Vogelkundler zurück an Land.
Also aus naturschutzfachlicher Sicht ist das einfach ein schönes Ergebnis.
Und da kann man die Leute schon für begeistern, dass man da mal richtig genauer hinschaut und die beobachtet, wie sie halt fischen, wie sie ihr Balzverhalten ausleben und so weiter.
Etwa 9000 Brutpaare soll es derzeit deutschlandweit geben. Noch ist die Population der Flussseeschwalben also klein im Großschauener Seengebiet. Doch der Anfang ist gemacht.
In Deutschland war heute wohl jeder froh, Wasser in der Nähe zu haben. Pila, wie heiß macht das Wetter denn weiter?
Es macht im Prinzip genauso heiß, beziehungsweise Mitte der Woche sogar noch ein bisschen heißer weiter, als wir es jetzt schon hatten. Heute Nacht geht es aber vielerorts erstmal ruhig weiter. Wir haben nur noch vereinzelt Schauer und Gewitter, die ziehen allerdings ab. Dann ist es oftmals sternenklar, aber von Westen kommen dann doch relativ früh schon wieder neue Schauer und Gewitter zu uns hereingezogen. Die breiten sich dann morgen auch nach Osten aus und vor allem gibt es dann immer wieder auch im Tagesverlauf immer wieder ein paar Quellwolken, die neue Schauer und Gewitter bringen, vor allem in den Bergen. Und es kann auch teilweise in Richtung Osten auch mal Sturmböen dabei geben. Heute Nacht bleibt es vor allem in den Innenstädten wieder relativ warm. Also wir haben wieder tropische Nächte bis 21 Grad. Ansonsten im Nordwesten geht es runter bis auf 15. Morgen tagsüber wird es dann abermals heiß, abseits der Küsten zumindest, erreichen wir überall die 30 Grad. Am Oberrhein geht es rauf bis auf 37 Grad. Und auch die neue Woche startet im Prinzip genauso, wie die alte aufgehört hat, nur mit weniger Schauern und Gewittern. Die werden jetzt von Tag zu Tag ein bisschen weniger. Am Montag bis 38 Grad, am Dienstag zwar nur bis 37 Grad, nur muss man ja schon fast sagen, am Mittwoch wird es dann wahrscheinlich noch ein bisschen heißer.
Also das Schwitzen geht weiter. Danke, Pila Bossmann, fürs Wetter. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit einem Krimi aus Passau. Und wir sind morgen zu später Stunde wieder für Sie da. Einen schönen Sonntag. Tschüss.